In der Marktstraße gibt es nach den vielen Bauarbeiten, die nun endlich abgeschlossen haben, natürlich auch jede Menge Dinge zu sehen und zu kaufen. Und ein Geschäft ragt immer wieder heraus. Das heißt
Restlos-Bistro. Also im Restlos-Bistro kann man ganz normal seinen Mittagssnack holen. So ist es erstmal gedacht. Also wir haben wechselnde Wochengerichte, das richtet sich nach Regionalität und Saisonalität. Und man kann die besten Pommes der Stadt kaufen und den Clou, unsere frittierten Thüringer Mini-Klöße in verschiedenen Varianten. Das ist erstmal so grob das Essen im Restlos. Das Restlos heißt deswegen restlos, weil du sagst, es wirkt nicht so einladend. Ich finde es total einladend. Ist deswegen so, weil das Restlos ein unverpackt Bistro ist. Das heißt, wir kochen nicht grundlegend mit Müll. Das ist nicht damit gemeint, sondern wir versuchen auf Müll zu verzichten. Das ist eigentlich so die Grundlage. Also unser Slogan ist, nichts schmeckt besser. Und das ist ein Wortspiel, was bedeutet nichts, weil wir haben am Ende nichts übrig und auch keinen Müll gemacht. So.
Und da spielt noch eine Rolle rein, deswegen hatten wir dich schon mal in deiner Sendung. Ihr geht auch mit den Verpackungen oder mit den Behältern nachhaltig um.
Genau, also man kann bei uns, ja hauptsächlich nehmen die Leute bei uns das Essen mit, weil wir ja nur einen ganz kleinen Laden haben, nur mit zwei Tischen. Und weil es zur Mittagszeit halt einfach schnell gehen muss, nehmen die Leute das Essen mit. Und bei uns kann man halt kein Einweggeschirr mitnehmen, sondern bei uns gibt es ein Pfandsystem und essbares Geschirr. Also man kann, wenn man die Pommes und die Mini-Klöße mitnimmt, kriegt man die im essbaren Geschirr und kann am Ende seinen Teller essen. Oder man kann was Eigenes mitbringen. Also wir befüllen auch eigene Behälter. Wir hatten auch sogar Leute, die kamen schon mit richtigen Tellern und haben die befüllen lassen.
Schmeckt denn das essbare Geschirr? Ist so ein Vorurteil, was häufig kommt?
Also mir schmeckt das sehr gut. Also es schmeckt wie Knäckebrot. Mhm. So. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Denen ist das zu trocken. Das ist auch okay für uns. Weil es soll am Ende ja das Einweggeschirr einfach ersetzen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Produkte, die nichts am Ende übrig lassen, sind aber vorher aus der Region, / Bio, in der Herstellung.
Genau.
Nun muss ja trotzdem jemand in der Küche stehen und 27.000 Rezepte im Kopf haben und jetzt kommt einer, sie kommt von der Krämerbrücke und sagt, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit und möchte jetzt hier eine ordentliche, kräftige Suppe haben und ein Stück Brot dazu. Und dann geht das los, ratatat, Groschen einwerfen und die Suppe ist fertig.
Naja, also ich gehe schon jeden Morgen um 7 auf Arbeit und koche alles. So ist das nicht. Also das ist nicht einfach so, zack, und wir haben eine Suppe. Also ich koche das persönlich alles. Eine Weile hatte ich eine Köchin, die hat sich halt anders entschieden und ist nach Flensburg gezogen. Und jetzt seit ein paar Monaten bin ich quasi die Köchin im Restlos. Das wird alles vorbereitet, jeden Tag frisch. Und Suppe ist relativ einfach auch warm zu halten. Also da gibt es Shavings für, das wird warm gehalten. Und die Pommes werden jeden Tag frisch geschnitzt und werden vorfrittiert und à la minute fertig frittiert. Also Pommes muss man, wenn man die aus frischen Kartoffeln macht, immer vorfrittieren. Das machen wir nicht so, damit wir schneller sind, sondern das ist einfach so. Und Mini-Kloßteig machen wir auch jeden Tag zweimal frisch und die ganzen Soßen dazu auch. Und das sind einfach Sachen, die man schnell zubereiten kann und schnell über den Tisch kriegt.
Frau Non, wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, das machen zu wollen? Was war da der Weg?
Also das ist ähnlich wie bei Mone. Ich bin auch Mama geworden. Das hat einfach meinen Blick auf die Welt völlig, völlig verändert. Also ich habe sehr, sehr lange schon in der Gastronomie gearbeitet, in ganz unterschiedlichen Bereichen, auf Festivals, in Kneipen, auch ein bisschen schicker und so. Habe auch in der Küche gearbeitet. Und dann verband sich einfach der neue Blick auf die Welt, gut mit Ressourcen umgehen, auf Müll zu achten und so weiter, mit den Sachen, die ich aus der Gastronomie weiß, im Prinzip zu dieser Geschäftsidee. Ich habe gedacht, also vor allen Dingen auf Festivals, wo ich gearbeitet habe, wir haben so unglaublich viel Müll gemacht, dass man das eigentlich überhaupt nicht, das kann man gar nicht begreifen. Und ich wollte das einfach anders haben. Wir leben jetzt schon seit ungefähr 4 Jahren versuchen wir verpackungsfrei zu leben zu Hause. Und ich wollte einfach diesen Blickwinkel auch in die Gastronomie bringen und einfach zeigen, dass das auch anders geht. Also, dass wir das heute gar nicht mehr machen müssen mit so unglaublich viel Müll. Und ich wollte auch zeigen, dass es auch ohne Lebensmittelverschwendung geht.
Und die Beratung von der Mikrofinanzagentur?
Hatte ich am Anfang nicht, weil ich habe das nicht gebraucht, Gott sei Dank. Ich habe eine Crowdfunding-Aktion gemacht, um das Geschäft zu gründen. Ich hatte nur, die Schwierigkeit war, ich habe den Laden aufgemacht letzten Dezember und im April fing die Baustelle an in der Marktstraße und die hat mich jetzt 7 Monate lang begleitet und das ist im ersten Geschäftsjahr eigentlich ein Desaster. Wir haben uns da sehr gut durchgemogelt, sag ich mal so, aber ich kam natürlich nicht einen einzigen Monat auf plus minus null, das muss man halt einfach auch mal sagen. Es war echt unglaublich schwer und in der so ungefähr im ersten Drittel der Baustelle ging mir dann auch so ein bisschen das Geld aus. Das war einfach so. Also ich konnte da nichts mehr hinterher schieben. Das ging noch ein paar Monate ganz gut, aber das ging so ab Mai, Juni ging das einfach nicht mehr. Da war da einfach das Geld alle. Das ist einfach so. Und dann habe ich mich an Markus Meyer gewendet.
Aber danke, dass Sie das so beschreiben, weil das finde ich ja jetzt erstmal zum Nachhaken so richtig gehend spannend. Weil wenn die eigentliche Geschäftsidee, egal ob die jetzt mit der Mikrofinanzagentur entstanden war oder über das Crowdfunding erstmal so gut ja auch schon gewirkt haben muss, dass Leute beim Crowdfunding mitgemacht haben, ist ja das Spannende, dass anscheinend ja Herr Meyer die Konzeptidee sozusagen so sauber, so gut erscheint, dass ihr scheinbar dann ja mit da reingeht, um eine Durststrecke, die jetzt ja offensichtlich nach Beendigung so einer Bauphase wieder vorbei ist, zu überbrücken. Habe ich das so richtig verstanden? Weil das ist ja eine Flexibilität, die würde ich ja nicht unbedingt von allen möglichen hinterstaatlichen Organisationen erwarten. Herr Meyer.
Auch bei Frau Nonne und dem Restlos-Bistro haben wir uns natürlich sehr intensiv die Idee und das Konzept angeschaut und haben natürlich auch gesehen, dass sie über ein sehr gutes Netzwerk in Erfurt verfügt. Das heißt, dass da wirklich einige Personen auch hinterstehen. Ich war natürlich auch vorher privat schon ein paar Mal dort essen. Muss ich natürlich bei unserem Votum ausklammern, das ist ganz klar. Wichtig beim Mikrodarlehen ist wirklich, es ist nicht nur für Existenzgründer gedacht, sondern auch für bestehende Unternehmen zur Existenzfestigung. Also das hat nichts mit Liquiditätskredit zu tun, sondern wirklich, wenn sich ein Unternehmen festigen möchte, da war auch sozusagen noch nicht absehbar, dass sich das so lange hinzieht mit der Marktstraße. Aber wie gesagt, die Mikrokredite sind eben auch für den Unternehmensaufbau, zum Beispiel für die Finanzierung der Miete etc. möglich.
Das war nochmal wichtig, weil ich hatte das jetzt auch nur auf die Existenzgründungen gebracht, dass Sie jetzt sagen, ich war eigentlich schon gegründet, ja, ich bin mittendrin und habe jetzt diese Probleme und auch da springen Sie ein. Das ist vielleicht nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer interessant, dass man da also auch eine Unterstützung bekommen kann, um bestimmte, ich will mal sagen, Krisenzeiten oder flache Zeiten überbrücken zu können.
Was man aber wahrscheinlich sehr gut begründen muss. Ja. Ne? Also es wird dann sehr scharf analysiert.
Oder auch um notwendige Investitionen nochmal zu tätigen. Ja. Wie gesagt, wenn man sich erweitern möchte, das Ganze geht sogar bis zu 8 Jahre nach der Gründung.
Wie sieht es denn in der Marktstraße und beim Essen aus? Sind es viele Stammgäste, die tatsächlich immer wieder kommen? Sind es auch da viele Touristen, die sagen, das gibt es bei mir in München auch, jetzt gehe ich mal hier hin, weil ich will so essen und leben? Wie ist da so die Kundschaft? Wie ist das Klientel?
Also grundlegend gibt es das in München nicht, weil ich habe einfach mal das erste unverpackt Bistro Deutschlands aufgemacht.
Das war eine Information.
Es folgen jetzt welche in Hamburg und in Frankfurt. Mhm. Aber grundlegend ist es so, dass wir natürlich von der Laufkundschaft leben. Das ist in der Marktstraße einfach so. Deswegen war auch diese Durststrecke so extrem lang, weil einfach viel, viel weniger Menschen durchgelaufen sind durch die Marktstraße während der Baustelle oder auf der anderen Straßenseite gelaufen sind und gar nicht rüberkamen, weil einfach die Schienen gesperrt waren oder weil sie ganz schnell von A nach B wollten. Bloß weg, sozusagen. Dadurch hat sich aber, das ist das Positive daran, ein sehr harter Kern an Stammkundschaft entwickelt, die mir jetzt auch über diese Durststrecke echt geholfen haben. Wenn ich die nicht gehabt hätte und wirklich nur auf Laufkundschaft gehofft hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Aber so konnte ich durch die paar Monate, die vorher schon der Laden existiert hat und Leute, die trotzdem drauf aufmerksam geworden sind, auch in der Zeit der Baustelle, einfach jetzt schon auf einen echt großen Kern an Stammkundschaft zurückgreifen. Und das werden jetzt Gott sei Dank mehr. Also seit einer Woche ist ja ungefähr die Baustelle weg und es ist unglaublich, wie viel zu tun ich habe. Und dann ist es so, dass auch ab und zu Touristen reinkommen. Wir arbeiten mit Eat the World zusammen. Das heißt, ich habe in der Woche ungefähr 4 bis 5 Touristengruppen, die gezielt zu uns kommen, eine Essensprobe bekommen, das Konzept erklärt bekommen. Und da sind so zu 1/3 Erfurter dabei, was ziemlich gut für uns ist. Mhm. Aber zu 2/3 eben Touristen, die dann auch wiederkommen, während sie noch in Erfurt sind. Also sie werden explizit auf uns hingewiesen. Aber ich habe das schon beobachtet, dass vor allen Dingen so in den Ferienzeiten oder so viele Touristen kommen. Aber die sind wirklich dann meist die gehen mit einem Fokus durch die Stadt, dass sie wirklich was Nachhaltiges suchen. Mhm. Die kommen jetzt nicht rein, weil sie gerne Pommes möchten, weil die gehen gezielt nicht in ein normales Ausflugsrestaurant oder eine normale Thüringer Kneipe, sondern die suchen dann explizit schon nachhaltige Sachen. Und unterhalten sich dann auch viel. Und das gibt's dann meistens bei ihnen in der Stadt nicht. Meistens vielleicht ein Unverpacktladen oder so. Die haben dann meistens schon irgendwie einen Berührungspunkt zu nachhaltigem Leben.